Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Hallöchen zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Touch Too Much. Es ist die Folge Nummer 79 und wir gehen heute mal wieder auf ein ganz spezielles Musikjahr ein. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, von euch immer die Rückmeldung bekommen, dass ihr das sehr interessant und sehr cool fandet. Und es gibt so Jahre, in denen bald sich das unglaublich, wie viele großartige Alben in einem Jahr rausgekommen sind. Und das gilt auch für das Jahr 1987. Um das soll es heute gehen, Jan.
Genau. Und das, darum soll es aber nicht ohne, wie sagt man denn, flüssige Unterstützung gehen. Und jetzt habe ich noch was ganz Leckeres mitgebracht. Lindner Butcher Goldlikör.
Das klingt auch richtig furchtbar gut.
Eine lokale Spezialität, von der ich noch nie gehört habe und die sehr günstig im örtlichen Supermarkt zu haben war. Ich mache dir mal ein bisschen weniger hier rein und mir ein bisschen mehr, dass du nochmal den Geschmack mitkriegst. Ja, 1987. Ich habe
ganz kurz, bevor du weitermachst, wollte ich ganz kurz nochmal, ich habe nochmal das eigentliche Thema, das eigentliche Thema unserer. Das ist für mich.
Hast du
gut verteilt, okay. Das ist eigentlich so das heimliche Thema unserer Show.
Für uns bitte mit der viel Alkohol. Alles Alkohol.
Muss man eigentlich auch mal wieder gucken, ey. Voll normal. Mallorca, dies, das. So, eklig sagst du?
Mhm.
Oh, süß.
Ja, irgendein Pflaumenlikör oder sonst was.
Ohne Scheiß finde ich nicht schlecht, muss aber kalt sein.
Ich habe neulich einen Podcast über den Ballermann gehört. Habe ich das erzählt? mit dem zivilisatorischen Regress, dass die Leute, dass ein Wissenschaftler rausgefunden hat, der zivilisatorische Regress ist der Reiz von Mallorca, weil man sich dort gehen lassen kann. Aber ich finde die Formulierung zivilisatorischer Regress.
Ich hätte damit auch absolut nicht anfangen können.
Finde ich viel schöner.
Abgeschlossenes Studium, dies, das.
Bevor wir zur Musik von 1987 kommen, habe ich noch mal ein paar andere Themen.
Geil, ich habe auch eine schöne Einordnung. Ich bin gespannt.
Also, was waren die besten Filme in Deutschland?
Ah, du gehst da immer so ran. Geil. 1987.
Ich würde fast tippen, ist
Top Gun war einen davor. Die war 86, glaube ich.
Ich sag mal, einer davon ist mit Sicherheit einer deiner Lieblingsfilme. Ich habe die Top 3.
Stirb langsam?
Nein.
Oh, 1987. Irgendein James Bond, aber kein guter 87. Einer meiner Lieblingsfilme. Ein geiler Bud Spencer. Nee, auch zu spät. Oder zu früh, je nachdem. Sag es.
Dirty Dancing.
Na, fick dich.
Dirty Dancing, Otto der neue Film.
Oh, gut.
Und Crocodile Dundee waren die Top 3 Filme.
Crocodile Dundee war 1987 und der war aber wirklich gut.
Ich bin mir noch nicht sicher, da kenne ich mich nicht aus, ob es der erste oder der zweite war.
Muss der erste gewesen sein. Der zweite war Anfang der 90er. Der war auch noch ganz okay, aber schon echt nicht mehr gut.
Ich habe nochmal politisch oder gesellschaftlich zwei, drei Sachen.
Ich auch.
Barschel lag tot in der Badewanne.
Kannst du die Geschichte erklären, was da passiert ist alles? Was dahinter gesteckt hat?
Wenn ich es ganz erklären könnte, würde ich, glaube ich, nicht hier mit dir sitzen, sondern gute Bücher schreiben und verkaufen. Aber man weiß es doch bis heute nicht. Also es gab irgendeinen Korruptionsskandal um Waffendeals, glaube ich.
Er war Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein und hat ja sein großes Ehrenwort. Ich wiederhole, mein großes Ehrenwort, da kann ich mich tatsächlich auch noch von damals dran erinnern, dass er da irgendwie auf dieser Pressekonferenz gesessen hat und irgendwie erklärt hat, er hat damit nichts zu tun und dass er mal alles ein paar Tage später wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist und ich glaube, dann ist er in Brüssel noch mal ein paar Tage oder eine Woche später in einem Hotelzimmer unter mysteriösen Umständen tot in der Badewanne gefunden worden. Aber ich würde mich da jetzt nicht zu irgendwelchen, also tatsächlich ist es jetzt sehr gefährliches Halbwissen.
Was hast du noch? Politisch, gesellschaftlich?
Ich habe noch, das hat mich sehr geprägt, weil ich das überhaupt damals gar nicht verstanden habe. Matthias Rust ist auf dem Roten Platz geflogen mit einer Cessna oder einem Segelflugzeug unterm Radar im Kalten Krieg durch und hat damit irgendwie die Sowjets sehr blamiert oder den ganzen Warschauer Pakt, dass er da irgendwie aus Liebeskummer, um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Absolut gefährliche Geschichte.
Völlig, völlig irre.
Falsche Neujahrsansprache von Helmut Kohl war auch 1987.
Ach,
wo sie die vom letzten Jahr nochmal wiederholt haben.
Und richtig, keiner hat's gemerkt.
Richtig peinlich. Genau. Dann war auch unterhaltungstechnisch, wir hatten ihn vorhin schon mal, die allererste Show Wetten, dass mit Thomas Gottschalk.
Das war die erste?
1987. Die erste mit Thomas Gottschalk. Nicht die erste überhaupt.
Okay, ja.
Aber die erste mit Thomas Gottschalk. Steffi Graf hat ihren ersten Grand Slam gewonnen, die French Open in Paris. Danach 22 Grand Slam-Titel geholt. Bayern deutscher Meister geworden, das ist jetzt nicht besonders überraschend, was aber interessant war, habe ich nachgeguckt. Die Absteiger damals 1987 aus der ersten Fußball-Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, okay, aber der FC Homburg 08.
Oh, Homburg, ja, ja, das kenne ich von meiner Kicker-Stecktabelle
so,
noch.
Und Blau-Weiß 90 Berlin.
Oh.
Die waren in der ersten Liga, sind abgestiegen, das war schon relativ peinlich. Und Nirvana haben sich gegründet 1987.
Und ich habe noch ein paar Sachen rausgesucht, die mich sehr geprägt haben, nämlich auch Sachen, die angefangen haben und an den Start gegangen sind, Fernsehserien.
Okay. Was zum Beispiel?
Na, hast du eine Idee? Eine der größten Sendungen?
1987 und Fernsehserie. War vier.
Ja, aber.
Dallas.
Nein.
Hm. Forsthaus Fall genau.
The Simpsons.
87.
Haben wohl als Kurzclips in einer großen TV-Show damals angefangen. Dann, pass auf, ich habe es geliebt. Hero Turtles.
Ja! Hey, hier kommen die.
Ist das nicht Frank Zander, der das singt?
Das denkt man immer, aber ich glaube tatsächlich, es stimmt auch, oder?
Das denkt man immer und ich glaube, es stimmt.
Ich glaube, es stimmt auch, aber also, wenn nicht, wäre ich massiv enttäuscht. Supergeile Hero Turtles.
Und das habe ich aber tatsächlich damals noch nicht, das ist dann später bei mir auf dem. Also Turtles habe ich damals schon gefeiert, Simpsons später. Schrecklich nette Familie ist damals.
Al Bundy auch 87 schon.
Ja, boah. Losgegangen, aber die habe ich dann auch. Bin ich erst später drauf gekommen auf die schrecklich nette Familie. Den Humor konnte ich damals noch nicht einordnen.
Das war genau, ist immer an mir komplett vorbeigegangen, muss ich sagen.
Wie, schrecklich nette Familie?
Ja, dafür war ich zu jung. Wie gesagt, ich war 1987 vier.
Ja, aber die lief und, ja auch gefühlt 15
ja, aber
Jahre.
Ja, trotzdem, aber ich war immer nicht alt genug dafür. Es war absolut nie mein Humor. Ich habe das nie regelmäßig geguckt und es war Frank Zander übrigens. Ich habe schnell gegoogelt. Gott sei Dank. Alles andere hätte mich jetzt wirklich auch schwer enttäuscht.
Ja. Dann kommen wir zur Musik, wo wir schon den Hero Turtles Frank Zander Supersong.
Wir können dazu sagen, wir haben uns wieder nicht abgesprochen. Wir haben also nicht gesagt, du machst das, ich mach das, sondern wir haben unabhängig voneinander geguckt. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, ob wir am Ende auf die gleichen Sachen gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, wieder mal nicht. Wär typisch für uns. Aber für mich, das Album 1987, an dem du nicht vorbeikommst, ist Appetite for Destruction von Guns N' Roses.
Ja.
Das ist logisch bis heute das erfolgreichste Debütalbum aller Zeiten. Nie wurde ein Debütalbum mehr verkauft. Mittlerweile mit Downloads an die 40 Millionen Mal. Gehört damit sowieso zu den insgesamt erfolgreichsten Alben. Aber kein Debütalbum ist so oft über die Theke gegangen wie das.
Ich muss sagen, dafür war ich damals zu jung. Ich habe es dann im Nachhinein, als ich die Use Your Illusion gehört habe, danach bin ich sozusagen darauf rangekommen. Aber das ist natürlich absolutes Brett, sehr, sehr geiles Album. Ich muss sagen, wahrscheinlich darf man das gar nicht sagen, aber das Jahr 87 ist so rocktechnisch, finde ich, fast ein bisschen dünn.
Du darfst noch nicht von Appetite for Destruction weggehen. Ich muss dazu noch was sagen.
Also, dann erzähl du einfach, das ist auf jeden Fall natürlich ein Oberbrett aus dem Jahr.
Und das stimmt auch überhaupt nicht, was du sagst. Ja, das werden wir gleich mal klären.
Da werden wir gleich mal drüber sprechen. Weil
also pass auf, was man nämlich gar nicht mehr weiß, ist, dass Appetite for Destruction am Anfang total baden gegangen ist. Niemand hat dieses Album gekauft, niemand hat die Singles gekauft und die wollten, Geffen Records wollte eigentlich, dass Paul Stanley die Jungs produziert von Kiss. Und die haben gesagt, hier, bist du wahnsinnig? Auf keinen Fall. Der kann sich verpissen. Und dann hat sich das absolut mies verkauft. 200.000 Einheiten nur in den ersten Wochen. Das ist wirklich richtig wenig. Und die haben sogar aufgehört, das Album zu bewerben. Haben das rausgenommen, weil es überhaupt nicht gelaufen ist. Und die Jungs sollten schnell Nachfolger aufnehmen, weil sie man schon an Guns N' Roses geglaubt hat, aber gedacht hat, das Album wäre scheiße. Und ein Jahr nach der Veröffentlichung haben die dann nochmal aus Verzweiflung Sweet Child O' Mine rausgeballert. Und der ist dann Vollgas in die Charts eingestiegen. Und dann ging es erst richtig los für Appetite for Destruction.
Da fällt mir ein, die letzte Folge haben wir ja über Sporthymnen auch gesprochen. Welcome to the Jungle ist natürlich auch ziemlich geil, gerade beim Eishockey oder bei den NBA-Playoffs, wenn die gegnerische Mannschaft werden ja auch immer so kurz vorgestellt und ausgebuht, da gibt's das häufig, dass sie das einmal einspielen, das finde ich ziemlich geil.
Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du schon sagst, rocktechnisch ist das ein schwaches Jahr, was hast du denn da?
Also ich habe noch ein paar Sachen rausgesucht, die irgendwie, also anders. Für mich subjektiv von den Bands, die ich richtig feiere, ist es ein schwaches Jahr.
Wollte ich gerade sagen, genau. Das ist ja mal was ganz anderes.
Genau, ja, aber das ist ja, das, sowas fließt ja in die Bewertung auch unter Umständen noch mit ein. Also ich habe hier auf jeden Fall zum Beispiel stehen, eine Band, die immer an mir vorbeigegangen ist, obwohl ich sozusagen ihren Punkt verstehe und auch verstehe, dass sie irgendeinen Status hat, ist Depeche Mode.
Ja.
Music for the Masses haben die da irgendwie rausgebracht. Ist irgendwie mir zu Synthie-mäßig. Ich weiß, als ich damals 87 irgendwie ein kleiner Pimpf war, da waren bei uns an der Schule irgendwie überall DM-Sachen angesprüht und so. Ich habe das damals gar nicht verstanden, dass das irgendwie von Depeche Mode war. Aber so wie man sagt und wie man mir gesagt hat und was ich darüber gelesen habe, war es für die Band ein ziemlich wichtiges Album, mit dem sie auch tatsächlich dann zum ersten Mal größere Hallen ausverkauft haben etc. und Riesenerfolge hatten. Aber mich persönlich nichts, was mich jetzt irgendwie, wie sagt man, emotional greift.
Aber es ist, muss man dazu ja auch sagen, es liegt nicht an dem Album, sondern es liegt an Depeche Mode insgesamt, ne? Weil auf dem Album ist jetzt auch keiner ihrer ganz großen Hits drauf. Ich habe gerade mal schnell nachgeguckt, Never Let Me Down
genau,
Again.
Genau, der ist, glaube ich,
Strange
bekannt.
Love, so, aber die ganz großen, ich sag mal Personal Jesus oder Enjoy the Silence, die waren da halt nicht drauf.
Ja.
Also ich bin bei Depeche Mode auch raus, weiß aber auch, dass ganz viele Leute die es richtig abfeiern.
Dann habe ich rausgesucht, was ich auch gerne höre, aber was mich auch nicht völlig umhaut, ist, sind In Excess, Kick.
Das tatsächlich war mein... Das hat mich richtig weggehauen, als ich das gesehen habe. Nicht das Album, also das Album an sich auch. Ich hätte das ja auch tatsächlich sonst am Schluss gemacht. Aber hast du dir mal angeguckt, was da alles drauf ist?
Ja, das ist ein geiles
alles
Song.
Drauf.
Ja.
Alles von In Excess ist da drauf. Need You Tonight, New Sensation ist drauf. Mystify ist drauf. Never Tear Us Apart ist da drauf. Das sind alle großen Dinger drauf. Und das ist das erfolgreichste Album von In Excess überhaupt gewesen. 6-fach Platin, 10 Top 10 Singles. 10. Top 10 Singles.
Wahnsinn, ne?
Überhaupt 10 Singles rauszuballern. 5 MTV Video Music Awards haben sie bekommen dafür. Und eigentlich wollte Atlantic Records das gar nicht rausbringen, weil die ihren Style so ein bisschen geändert haben, ein bisschen funkiger geworden sind und vorher waren sie ein bisschen härter. Und die haben ihnen $1 Million angeboten und sagen, macht mal ein neues Album. Macht mal was anderes, weil das ist scheiße. Haben sie aber abgelehnt und dann haben die ihren Manager vorgeschickt und der hat um den Chef von Atlantic Records herum sich mit der Radiosektion dieses Labels getroffen und hat den Need You Tonight angespielt und hat gesagt, hier Jungs, überzeugt mal euren Chef, das ist geiler Scheiß. Und die Radioleute haben alle gesagt, ja, Need You Tonight, der wird rauf und runter laufen bei uns, sind zu dem Chef und der hat gesagt, okay, ja, dann meinetwegen. Und dieser Song ist eben im Radio 1987 und in den Jahren danach absolut durchgedreht, 22 Wochen Top 10 in den Charts, nach etwas mehr als einem Monat schon über 1 Million Mal verkauft, das Album insgesamt fast 25 Millionen Mal und damit genauso viel wie die Greatest Hits von Queen. Das musst du dir mal reinziehen, das ist schon krass. Genauso viel wie Purple Rain von Prince und genauso viel wie ein Album, was ich auch rausgesucht habe von einer Band, wo wir auch beide sagen, ja, wir wissen, warum die groß sind. Ja, die haben ihre Berechtigung, aber uns beide haben sie nicht bekommen. Und zwar sind das U2.
Oh ja.
Die haben 1987 nämlich Joshua Tree rausgebracht. Auch das hat sich genauso viel verkauft wie Kick von In Excess. Das war für mich echt der Geheimtipp 1987. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das so erfolgreich und so groß war.
Bei U2 bin ich ja komplett raus. Ich kann dir weder irgendwie 5 Songs von denen sagen, noch kann ich verstehen.
Ach komm, 5 Songs, sagen wir aber, die ganz großen kennst du ja aber auch alle. Where the streets have no name, with or without you, I still haven't found what I'm looking for.
Ja, das sind 3.
Sunday Bloody Sunday.
Das sind 4.
New Year's Day. Elevation.
Elevation kenn ich
Vertigo
noch.
Kennst du auch.
Vertigo wäre ich nie drauf. Also kenne ich vielleicht, wenn du es mir anspielst. Aber wenn du mich jetzt ohne den Hook zu spielen,
okay, gut.
Also keine Ahnung.
Okay, komm, dann spiele ich dir die Hook hier. Wie gesagt, auch nicht meine Musik, aber man kann nicht drum zuzusagen.
Nein, das
sie
ist natürlich
wahnsinnig erfolgreich und eben Joshua Tree 87 hat sich auch über 25 Millionen Mal verkauft und da war eben Where the Streets Have No Name drauf, With or Without You war drauf, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Rolling Stone hat's auf Platz 26 der 500 besten Alben aller Zeiten gepackt. Das finde ich heftig, damit ist es vor dem White Album der Beatles.
Ja, das finde ich nicht nur heftig, sondern auch erstaunlich.
Weil auch der Rolling Stone sonst ein riesen Beatles-Fan-Magazin ist, das muss man auch dazu sagen. Aber es gibt eben dieses Joshua Tree wird von allen ganz groß in den Himmel gelobt. Aber es gibt auch ein paar Leute, die sagen, mal ganz ehrlich, der Hype um U2 ist ab und an aber auch ein bisschen überzogen. Eric Wagener hat ein Buch rausgebracht, Hall of Shame. Und da schreibt er nämlich, dass Bonusgesang klingt wie das Gejaule von einer Katze, die man gerade auf den Schwanz getreten hat, bei Joshua Tree. Und was dazu passt ist, es gab einen Song auf diesem Album, den haben U2 nie live gesungen. Nie. Der einzige Song von diesem Album, den sie nie live gesungen haben. Und zwar ist das Red Hill Mining Town. Den haben sie vor kurzem sogar nochmal neu rausgebracht, weil Bono die hohen Töne nicht kriegt.
Ach.
Und den haben sie umkomponiert. Er hat sie schon 87 nicht gekriegt. Jetzt schon erst recht nicht mehr. Jetzt haben sie ihn umkomponiert, damit er die Töne kriegt, weil die Fans diesen Song alle so geil finden, weil er eben nie live gespielt wurde. Weil Bono die hohen Töne einfach nicht kriegt. Das heißt, die haben musikalisch was geschrieben, was der Sänger nicht kann. Das ist natürlich schon auch doof. Aber Joshua Tree, wie gesagt, auch über 25 Millionen Mal verkauft, eins der erfolgreichsten Alben von U2 überhaupt, auch sehr hoch gewertet, auch 1987.
Was ich noch aufgeschrieben habe, was natürlich auch nicht vornehmlich Rock ist, ist aber, glaube ich, Michael Jackson Bad, ist auch in dem Jahr rausgekommen, das Album.
Ich habe noch auch so eine Zusammenfassung von Sachen, die hier nicht hingehören, die trotzdem aber in dem Jahr groß waren. Und bei Bad war ja auch viel drauf, ne? Also es war Bad drauf, es war Dirty Diana drauf, Man in the Mirror war drauf, Smooth Criminal war drauf.
Bei welchem Song spielt Slash?
Beat It. Nein, bei Beat It ist es Eddie Van Halen.
Ist es nicht bei Dirty Diana?
Doch, kann
beim
sein.
Solo?
Ja, ja.
Aber stimmt, ich weiß gar nicht, Michael Jackson war ich auch immer raus. Man kennt natürlich die Songs, aber ich weiß nicht, spielt er nur bei dem Video das Solo oder spielt er auch auf dem Album das Solo?
Wir sind wieder im Bereich gefährliches Halbwissen.
Genau.
Also ich weiß es nicht genau. Ich würde dir aber zustimmen, dass es bei Dirty Diana ist. Ich will jetzt nicht schon wieder Google Live bemühen hier.
Nee.
Zumal eben Michael Jackson auch für uns und ich sag glaube ich auch mal unsere Hörerschaft nicht die ganz große Rolle spielt.
Aber wenn man das musikalische Jahr bewertet, kommt man glaube ich an dem Meilenstein nicht vorbei.
Da gibt's noch ein paar andere. Sign of the Times von Prince zum Beispiel.
Ja.
Auch in dem Jahr. Tango in the Night von Fleetwood Mac. Und auch eins der erfolgreichsten Alben aller Zeiten ist Whitney von Whitney Houston.
Ja.
Über 20 Millionen Mal verkauft, da war auch nur Dance with Somebody drauf. Auch das 87, aber ich habe schon auch noch ein paar, wo ich sagen würde, die haben schon auch was mit Rock'n'Roll zu tun. Bist du schon durch?
Nee, ich habe in Deutschland angeblich, habe ich rausgesucht, das erfolgreichste Album Tina Turner, Breaking Every Rule.
Okay, was war da drauf?
Keine Ahnung.
Ah, ja.
Breaking Every Rule. Bestimmt, aber ich muss ja sagen, dass ich so eine mit Private Dancer, das ist das Album davor,
84.
Genau, aufgewachsen bin, da könnte ich ein paar Songs sagen.
Haben wir 84 schon gemacht?
Nee, haben wir noch nicht.
Machen wir demnächst auch, weil da habe ich geschwankt, das war nämlich auch ein richtig krasses Jahr. Ich muss sagen, ich habe riesengroßen Respekt vor Tina Turner, vor der Person Tina Turner, vor dem, was die geschaffen hat, was die alles gemacht hat, wie die sich losgesagt hat von diesem furchtbar schlimmen Ike Turner, der sie geschlagen hat, der sie an die Drogen rangebracht hat und alles. Ein absoluter, ganz, ganz schlimmer Typ war und sie sich von dem losgemacht hat und dann eben ihren eigenen Erfolg gemacht hat und dann auch noch in Filmen erfolgreich war. Den Krebs hat sie besiegt, sie hat einen Schlaganfall gehabt, da musste sie neu reden und neu laufen lernen, hat sie alles gemacht. Also vor der habe ich absoluten Respekt. Es ist auch nicht meine Mucke.
Also dieses Album davor, dieses Private Dancer, das bin ich fast sozusagen mit aufgewachsen, aber nee, das andere, die anderen Sachen auch nicht so. Was ich noch habe aus der Rockrichtung, Midnight Oil, Diesel and Dust.
Ist das mit Beds Are Burning?
Yes.
Ah ja.
Aber, also ich weiß, mein Vater war ein Riesenfan von dem Album, das lief rauf und runter bei uns, aber jetzt
ist Midnight
40
Oil?
Jahre später oder 35 Jahre später ist wirklich auch nur Beds Are Burning ein Song, den ich erinnere.
Ich muss jetzt auch absolut, also sehr viel gefährliches Halbwissen in dieser Folge, was mir schon gar nicht gefällt. Midnight Oil, ist das der Dude, der Live Aid gemacht hat?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er die ähnliche Frisur hat wie ich. Und
dann ist er das nicht.
Und angeblich mal auch, oder jetzt in der australischen Politik aktiv ist.
Nein, war er früher mal.
Oder war er früher mal?
Ja, ja.
Aber von der Musik, da ist auch nicht viel hängen geblieben.
Der war Umweltminister in Australien, Peter Garrett.
Okay.
Genau, also es ist nicht, wen meine ich denn nochmal? Wie heißt denn der Vogel, der hier Live Aid gemacht hat? Der auch, wo wir vorhin in Excess hatten, der
Bob Geldof.
Bob Geldof, der hat doch die
ganz andere Zeit,
der hat doch
oder
die
nicht?
Frau von Michael Hutchins hat er doch sich geschnappt Und deshalb ist der völlig durchgedreht, weil die Frau und auch das Kind von Michael Hutchen nicht mehr zu ihm nach Australien gelassen hat und so und hat die übelst unter seine Knute genommen. Und hat dann später, ist quasi der Albtraum von Michael Hutchins wahr geworden, dass sein Erzfeind Bob Geldof sein Kind Heavenly Hirani Tiger Lily aufzieht. So heißt er, die Tochter von Michael Hutchins. Heavenly Hirani Tiger Lily. Und seine Ex-Frau oder Frau Paula, die hat sich dann auch 11 oder 10 Jahre nach dem Tod von Michael Hutchins das Leben genommen. Okay. Weil sie so unglücklich war, ohne ihn und mit Bob Geldof.
Aber dieser Name des Kindes klingt tatsächlich ein bisschen wie aus so einer RTL 2-Sendung.
Heavenly Hirani Tiger Lily Hutchins.
Ich habe noch, was mich privat oder persönlich damals, ne, 1987 war ich 8 Jahre alt, ein Song, den ich sehr gefeiert habe, der aber wirklich, wir haben eben schon kurz, bevor wir hier sozusagen aufgezeichnet haben, drüber gesprochen, der mich persönlich völlig geflasht hat, aber eins der größten One-Hit-Wonder aller Zeiten ist wahrscheinlich, ist folgender Song.
Den ich dir jetzt anspielen soll, sagst du?
Ja.
Also, komm her, also Rock ist das aber auch nicht mein Freund.
Nein, da war ich auch 8 Jahre alt. Okay, aber du musst es ja so sehen, ne? Was habe ich sonst gehört? Die erste allgemeine Verunsicherung, irgendwelche
Banküberfall.
Ja, aber da war Bombe. Schon das zweite Album mit Küss die Hand, schöne Frau oder dieses Blaue.
Küss die Hand, schöne Frau,
mit den
ihre
Pinguin
Augen
drauf.
Sind so blau. Li, do, li, di,
ja,
do,
das
di,
hab ich gehört. Und irgendwann lief das im Radio und das geht ja zumindest in eine etwas rockigere Richtung. Und da dachte ich so, das fand ich cool.
Boomtown Rats. Jetzt fällt es mir wieder ein. Bob Geldof, das waren die Boomtown Rats. Ich kriege die immer durcheinander. Midnight Oil und Boomtown Rats. Frag mich nicht, warum.
Was hast du noch für 87?
Ich hab noch tatsächlich zwei sehr, sehr starke Alben. Und zwar einmal Hysteria von Def Leppard. Def Leppard, großartige britische Band. Und ich habe da schon öfter drüber gesprochen. Einer der Musiker, die ich wirklich am meisten verehre, ist Rick Allen, weil er ein einarmiger Drummer ist, verdammt nochmal. Er hat bei einem Verkehrsunfall seinen linken Arm eingebüßt, weil er sich nicht angeschnallt hat, gegen eine Mauer gebrettert ist, aus dem Schiebedach rausgeflogen ist. Der Arm ist aber im Auto geblieben. Konnte auch nicht wieder angenäht werden. Und seine Band hat, während er im Krankenhaus beim Recovering lag, sind die zur NASA gegangen und haben mit der Weltraumbehörde NASA zusammen ein Drumkit für ihn entwickelt, wo er all das, was er mit dem linken Arm gemacht hat, mit dem Fuß jetzt spielt. Und nachdem er komplett ja alles neu lernen musste, alle Songs neu lernen musste und wieder zurückkam auf die Bühne, dann erst kam mit diesem einarmigen Drummer dieses Album raus, das erfolgreichste von Def Leppard überhaupt, Hysteria, über 20 Millionen Mal verkauft in den USA und Großbritannien auf der 1, insgesamt 240 Wochen in den Charts. Musst du dir mal reinziehen, 240 Wochen, das sind fast 5 Jahre, war dieses Album in den Charts und es war wirklich, wirklich gut und allein, weil er eben nur einen Arm hatte, der Drummer, finde ich das unglaublich. Und da waren die ganzen großen Songs mit drauf, zum Beispiel der hier. Deshalb also Hysteria, ein sehr, sehr großes Album, 87. Und Whitesnake von Whitesnake. Ey, lach nicht.
Nein, ich würde niemals lachen. Whitesnake ist für mich schwierig.
Aber ist ja nun absolut Rock'n'Roll. Also ich meine, David Coverdale, der war ja nun früher groß bei Deep Purple am Start und hat dieses Album eben auch rausgebracht, auch an die 10 Millionen Mal verkauft, der größte Erfolg von Whitesnake. Und da waren schon krasse Songs drauf. Crying in the Rain, Still of the Night, Is This Love und eben auch der bekannteste Song, glaube ich, von denen, Here I Go Again. Und was mich wundert, ist, dass du das jetzt nicht feierst, weil Here I Go Again war einer der größten Videoerfolge auf MTV überhaupt. Ist rauf und runter gelaufen mit Tawny Kitaen, das war eine Schauspielerin / Jeans-Werbemodel und die hat auf einem schwarzen und einem weißen Jaguar getanzt in dem Video und am Anfang erstmal einen Überschlag von der Motorhaube auf die andere Motorhaube gemacht und es war absolut heiß, so heiß, dass David Coverdale sie geheiratet hat danach und das war das Video 1987 bei MTV, ist rauf und runter gelaufen und war mit der Grund dafür, warum dieses Album auch so erfolgreich war. Und
da ich mich weder für Frauen noch für Autos interessiere, ist das an mir vorbei. Nee, ich glaube tatsächlich, da ist dann wirklich genau dieser zwei, drei Jahre sind dann ja manchmal bei musikalischen Prägungen ganz wichtig. Einmal hatten wir, glaube ich, erst ab 1990 Privatfernsehen bei uns zu Hause. Das heißt, MTV lief zu der Zeit bei uns zu Hause in meinem alt-68er Elternhaus gar nicht, weil es ja Privatfernsehen aus den USA war. Verstehe. Und da ist ja alles schlecht, was aus den USA kommt.
Das macht man natürlich auch nicht, nee.
Genau, und deswegen, ich habe dieses Video nicht mehr im Kopf.
Also es war, wie gesagt, eins der erfolgreichsten Videos überhaupt 1987 von MTV, ist rauf und runter gelaufen und war Grundlage für den Erfolg von dem Album Whitesnake. Und das Ding war, es war lange Zeit nicht klar, ob sie es überhaupt machen können, weil David Coverdale eine ganz heftige, schwere Nebenhöhlenentzündung hatte. Die hat ihn ein Jahr lang gequält und die Ärzte haben schon gesagt, der kann nie wieder singen. Und danach hat er gesagt, doch, das kriegen wir hin. Hat eben dieses Brett rausgehauen mit den ganzen großen Whitesnake-Songs, die alle eingeschlagen sind und sogar Here I Go Again, der kam eigentlich schon 1982 raus, ist damals aber überhaupt nicht gut gewesen, dann haben sie ihn neu aufgelegt und ist dann 87 absolut durchgestartet.
Es gibt noch, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal gucken, das hatte ich mir auf meine Liste getan, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben auf meinen Spickzettel. Bevor wir das vergessen, warte, es gibt ein Album, es ist nicht sogar Girls, Girls, Girls von Mötley Crüe, was auch in dem Jahr rausgekommen ist.
Das hast du vergessen?
Ich wollte gerade sagen, ja, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, interessiere ich mich ja nicht für Frauen.
Für Frauen und für Autos und für Musik.
Ja, also bei Spotify tatsächlich Mötley Crüe, Girls, 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 das Album
schon Bombe gewesen.
Ist von 1987, aber bei all den Seiten, die ich jetzt durchgeforscht und recherchiert habe, war es nie einer der Topseller. Also offenbar hat es sich damals noch nicht so gut verkauft oder ich weiß es nicht, zumindest in Deutschland dann nicht oder in Europa, aber würde ich jetzt sagen, ist für mich ja der bekannteste Song von, ja, vielleicht Kickstart My Heart, ja. Girls, 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 aber Kopf an Kopf,
ganz
oder?
Ganz weit knapp. Vorne auf jeden Fall, Dr. Ja. Feelgood noch.
Ja.
So, aber dann gab es noch ein Album, was absolut gefeiert wurde in dem Jahr und zwar Tunnel of Love von Bruce Springsteen. Von allen, gehört auch zu den 500 besten Alben aller Zeiten vom Rolling Stone. 5 von 5 Sternen in der Bewertung. Er hat den Grammy gekriegt für Best Male Vocal in dem Jahr. Ich fühle das gar nicht. Das Album ist so scheiße, das ist richtig langweilig. Tougher Than the Rest ist da drauf. Ewig langweiliger Song. Das ganze Album ist so öde. Verstehe ich gar nicht, warum das alle abfeiern. Finde ich eins der langweiligsten Alben. Also ist jetzt mal Hot Take, aber eins der langweiligsten Alben finde ich vom Boss ist Tunnel of Love. Keine Ahnung, warum die das abfeiern. Ich bin da raus, sorry.
Ich finde, das ist mal eine nächste Folge. Wir machen mal die schlechtesten Alben von unseren Lieblingsbands.
Die wir mögen, okay.
Ja, du, deine zwei, drei Top-Bands und du sagst, warum, welches Album du wirklich schlecht von denen findest und wirklich schlecht und warum.
Ich bin ja nicht so ein krasser Albenhörer wie du, aber ja, kriege ich hin. Da finde ich ein paar. Das können wir gerne machen. Dann sind wir durch, musikalisch.
Also, noch nicht ganz. Wir müssten noch vielleicht zwei Songs auf unsere...
Ja, ich sag ja nur musikalisch. Wir müssen ja auch noch die Fuck Four machen zu 1987.
Ja.
Das, was wir auf die Liste tun, machen wir doch am Schluss immer, oder nicht? Oder willst du das jetzt vorziehen?
Nö, ich will es jetzt vorziehen.
Nein,
okay.
Nein, wir machen das so, wie du sagst. Was machen wir denn bei Fuck Four 1987?
Naja, was 1987 scheiße war. Ich fange an, damit du noch ein bisschen Zeit zu überlegen hast, weil du schlecht vorbereitet bist.
Tatsächlich, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht war das so ein schönes Jahr für mich.
Ja, also für mich nicht. Es war 1987, ich war 4 und ich habe Bilder von mir gesehen, wie ich aussah 1987. Und es ist ja so, dass die 80er immer wieder kommen jetzt. Und alles, was in den 80ern cool war, war cool. Aber ich sah so schlimm aus. Nichts von dem, was ich anhatte, ist jetzt wieder cool. Wirklich, das war ganz schlimm, farbenmäßig, jeder blind gewesen. Und man hatte 1987 auch als Kind die Möglichkeit, coole Kindersneaker zu tragen. Nein, nein, nein. Ich hatte so, kennst du das, wenn du diese typischen Opa-Schuhe, die sich Opas kaufen, so mit Bömmelkinn oder mit Schnürung, die dann für Kinder auch hergestellt werden und dieses Kind aussieht, als wäre es eigentlich schon 87, dabei ist es aber erst 4. Solche Schuhe hatte ich. Schwarz, passt zu nix damals als Kind. Du hast ja nur Farben angehabt, hast aber schwarze Opa-Schuhe angehabt. Es war ganz furchtbar. Nichts davon, wie gesagt, wäre ansatzweise heutzutage wieder okay. Nichts davon war cool. Meine Mutter hat es geschafft, alle Trends in den 80ern voll daneben zu greifen und wirklich die absolut hässlichsten Sachen rauszusuchen. Deshalb fuck vor, wie ich ausgesehen habe. 1987 mit 4.
Ich muss jetzt mir sind spontan, als ich über die Zeit nachgedacht habe, 2 richtige fuck vors eingefallen.
Jetzt sag nochmal kurz, wie alt warst du denn 1987?
Nee, ich bin Jahr 79, das heißt, ich muss...
8.
Ja, bin 8 geworden und war demzufolge in der 2. oder 3. Klasse. Und ich glaube, ich war ein ziemliches Arschlochkind. Also das muss man tatsächlich mal...
Das glaube ich auch!
Das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Richtig. Weil mir gerade eingefallen ist, ich habe so drüber nachgedacht, also vielleicht kurzer Exkurs, ich hatte schon angedeutet, meine Eltern waren oder sind Alt-68er. Das heißt, die wollten unbedingt, dass ich pädagogisch auf eine der ersten Gesamtschulen in Hannover gehe und haben dafür ein relativ...
Nicht schon wieder eine Geschichte von deiner IGS Roderbruch.
Pass auf, es kommt von der Hinfahrt.
Okay, gut.
Und der Weg war relativ weit, deswegen haben sie uns für das erste Schuljahr ein Taxifahrer organisiert, ein Gruppentaxi.
Gab es 1987 noch keine Busse?
Ich weiß.
Straßenbahn ist da auch
schon gefahren. Ich meine, dass ja zum Ende des ersten Schuljahres oder zum Anfang des zweiten Schuljahres dann auf die Bahn umgestiegen sind, und zwar aus folgendem Grund, weil der Taxifahrer sich geweigert hat, diese Truppe von irgendwie 7, 8, 9 unerzogenen Kindern weiter zur Schule zu fahren, weil wir eben bei der Fahrt teilweise die Augen zugehalten haben und solche Sachen. Und okay. Da habe ich gerade so drüber nachgedacht, dass das schon ganz schön asozial.
Die Fuck vor 1987 bist also du.
Ja, Tai. Also ich meine, er hieß Herr Köhler. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber wenn Herr Köhler, man weiß ja nicht, es überrascht uns, wie viele Frauen uns hören, und vielleicht hört ja auch Herr Köhler, unser damaliger Taxifahrer, diesen Podcast regelmäßig, dann möchte ich mich für mein Treiben im Namen von mir und all meinen Schulkindern, möchte ich mich hiermit entschuldigen.
So, und du warst in der Schule gerade 3. Klasse, ich war im Kindergarten mit 4 und bei mir in der Gruppe waren nur Mädchen. Bis auf.
Und das ist ein Fakt vor?
Pass auf, mit 4, ja, weil, was machst du mit 4 die ganze Zeit? Die scheiß Mädchen wollen immer nur Vater, Mutter, Kind mit dir spielen. In dem scheiß Kindergarten. Und wenn du sagst, ey, ich bin einer von vielleicht 2 Jungs in der Gruppe, macht Sinn, dass ich der Vater bin? Nein, 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 natürlich nicht. Weil ich einer der Kleineren war, musste ich das Kind sein von 2 Mädels, die da waren und die ganze Zeit mich immer nur auf dem Schoß haben wollten, und immer musste ich mich da hinlegen und immer wollten die mich streicheln, und das hat mich so genervt, dass ich Regina irgendwann volles Mett ins Bein gebissen habe, und zwar so doll, dass die geblutet hat am Oberschenkel. Die hat nie wieder mit mir gespielt, die hat mich in der Schule immer noch richtig gehasst, die hat mich nie wieder angeguckt, die hat nicht mehr ein Wort mit mir geredet, und ich war so glücklich, weil die doofe Ziege mich endlich in Ruhe gelassen hat und ich nicht mehr mit der Vater, Mutter, Kind spielen musste. Falls Regina uns auch hört, keine lieben Grüße.
Ich glaube, ein weiteres Faktor für mich ist, dass ich zum ersten Mal wirklich richtigen Herzschmerz hatte, aber nicht von Seiten des Mädchen aus, in das ich verknallt war, sondern meine Mutter hat mir völlig meine Illusion genommen, weil zu der Zeit hatten wir kurzzeitig einen Hundewelpen. Und auf einmal wollte mein Schwarm, ne, so 2., 3. Klasse hat man ja schon so Schwärmereien für irgendwen so. Wollte auf einmal, als ich das in der Schule erzählt habe, wollte unbedingt mich mal besuchen kommen. So. Und es ist so, genau. So, und was sagt meine feinfühlige Mutter? Ah, die kommt doch nur, weil wir einen Hundewelpen haben.
Wow.
Genau.
Autsch.
Ich konnte es auch nicht abstreiten, dafür war ich dann intellektuell schon reif genug, es zu verstehen. Aber ich glaube, man hätte mein Herz im Umkreis von 2 Kilometern zerspringen können.
Man muss das ja auch nicht so, ne, man muss ja die Illusion jetzt nicht hier mit der Wahrheit kaputt machen. Das ist ja auch eine Frechheit.
Genau, aber
das können Mütter aber gut.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es gut war oder schlecht, also weil es wäre ja irgendwann ohnehin rausgekommen.
Mhm.
Aber trotzdem war es natürlich so, scheiße.
So, dann kommen wir noch zu Mucke, die wir auf die Liste setzen, und ich nehme mal an, das werden Songs aus dem Jahr 1987 sein. Zumindest bei mir ist es nur, ich setze heute 2 auf die Liste.
Wow.
Ja, und es stimmt
nicht
auch
so
nur,
gierig.
Es stimmt auch nur bei dem einen. Und zwar haben wir da vorhin drüber gesprochen, In Excess, Mystify, geiler Song.
Man muss auch sagen, was du vorhin gesagt hast, dieses ganze Album, ne? Ich wollte das jetzt nicht so schlecht reden. Dieses ganze Album höre ich tatsächlich auch gerne, ist nicht hundertprozentig meine Musik, aber das läuft immer mal wieder durch, weil das wirklich ein gutes Album ist. Also wer das nicht kennt, sollte dem mal eine Chance geben.
Kick.
Genau.
Ja, was haust du drauf?
Ich hau von deiner Lieblingsband, Motorhead, meinen absoluten, wirklich privaten, persönlichen Lieblingssong von Motorhead aller Zeiten ist von 1987. I'm in love with rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad.
So, und das ist das Ding mal, damit hättest du jetzt nicht gerechnet. Wenn ich sagen müsste, welcher ist dein Lieblingssong von Motorhead, dann ist es Rock'n'Roll, weil das ist wirklich der, wo ich sage, den kann ich mir auch anhören, den finde ich tatsächlich auch ganz geil. Und ich pack noch einen Song drauf, weil wir vorhin über Bad gesprochen haben von Michael Jackson. Da ist ein Song drauf, den ich von ihm auch ziemlich cool finde, nämlich Smooth Criminal. Aber ich finde, Smooth Criminal, davon gibt es eins der weltbesten Cover überhaupt. Das ist so geil und das hat mich so weggeballert, als das rauskam. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber das ist das von Alien Ant Farm, Smooth Criminal, Bombe. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Das fand ich so geil, das habe ich rauf und runter gehört, als die dieses Cover gespielt haben.
Ist das nicht schon auf unserer Liste?
Nein.
Nein?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich meinte, das wäre bei der Cover-Folgenliste schon.
Okay, da könnte es natürlich tatsächlich sein, aber da habe ich Beat It drauf gemacht von Fall Out Boy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zwei Michael Jackson-Cover draufgepackt habe.
Ich werde es rausfinden, wenn ich es nachher im Anschluss an die Sendung probiere drauf zu tun und der Warnhinweis kommt. Dieser Song ist bereits schon drauf. Wir müssen uns auch noch einen Titel für die Folge überlegen.
1987, You Suck. Weil, weiß ich nicht, also nach unseren Fuck 4 könnte man sagen, es war jetzt nicht so besonders geil. Du warst auch nicht so begeistert in Sachen Rock'n'Roll. Also ich denke, 1987 sollte schon im Titel vorkommen, wäre ganz gut.
Das machen wir.
Siehst du wohl. Dann wünschen wir euch viel Spaß, vielleicht nochmal beim Reinhören in das Jahr 1987, denn insgesamt waren das schon wirklich viele, viele große Alben. Bad Michael Jackson hatten wir. Wir hatten Sign of the Times von Prince, dann natürlich Kick in Excess, Joshua Tree, U2, Hysteria, Def Leppard, Tunnel of Love, Bruce Springsteen, Whitesnake von Whitesnake, Appetite for Destruction. Du hattest auch noch ein paar. Welche waren noch bei dir mit drauf, die du noch hattest? Nochmal schnell zum Zusammenfassen.
Music for the Masses, Depeche Mode, Kick in Excess, Midnight Oil, Diesel and Dust. Ja.
Siehst du, also schon noch eine Menge, wo man nochmal querhören kann. Viel Spaß euch dabei und wir hören uns demnächst. Bis dann.
Tschüss.